Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast der Lebensgeschichten von Karin Ertl und Charlotte Cordes. Heute hört ihr die Folge mit Chi, die unser Herzensprojekt vorstellt. Das hat mit Tod zu tun, aber auch mit Leben und mit Selbstbestimmung. Die ist nicht immer leicht zu erreichen und manchmal ist man im Berufsleben gezwungen, Rollen zu spielen, die einem vielleicht persönlich eher entgegenstehen. Wie Chi es trotzdem geschafft hat, dabei zu sich zu finden, erzählt sie jetzt. Noch ein kleiner zeitlicher Hinweis, diesen Podcast haben wir bereits im Oktober 2020 aufgenommen. Und nun viel Freude beim Zuhören.
Voll gut, dass du dir Zeit genommen hast und die Bereitschaft, so neugierig zu sein, sowas mitzumachen mit uns. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Also ich habe ja auch einen Podcast gestartet, noch sehr semi-professionell, aber ich habe auch schon ein paar Interviews geführt da, weil ich finde das auch immer spannend, deswegen.
Voll gut, was für einen Podcast machst du?
Der heißt Heute dein Leben, morgen deine Geschichte und im Grunde geht es auch um Lebensgeschichten. Mhm. Und genau zwischendurch, also lese ich aus meinem Tagebuch vor und erzähle so von meinen Erkenntnissen über das Leben, genau.
Cool. Was hast du für Erkenntnisse gewonnen über dein Leben?
Ach, das sind so viele.
Was war die letzte? Kannst du dich erinnern?
Die letzte? Die letzte ist im Grunde gewesen, wenn ich mich einsam fühle, dann sollte ich mich verbinden zu Gleichgesinnten und vor allem aber auch zu mir selbst.
Ah.
Wie kam diese Erkenntnis? War das im Gespräch mit jemandem oder kam die einfach so?
Nee, ich habe also so dieses Gefühl der Einsamkeit gehabt und habe mich aber gefragt, also das Gefühl hat mich schon länger oder begleitet mich schon länger im Leben und ich habe mich halt immer gefragt, warum eigentlich, weil ich eigentlich immer Leute um mich herum hatte oder selten allein war, also so bin ich auch aufgewachsen, in einer Großfamilie und genau, und dann habe ich mich halt gefragt, warum habe ich dieses Gefühl ständig gehabt früher und dann eine Zeit lang eigentlich gar nicht so oft und jetzt wieder öfter mal, obwohl ich nicht allein bin, obwohl ich diesmal wirklich Menschen auch habe, zu denen ich mich verbunden fühle. Genau, und dann ist mir halt aufgefallen, einfach durch diesen ganzen Trubel, den ich so im Alltag habe, dass ich in letzter Zeit einfach mich so ein bisschen vernachlässigt habe mal wieder. Und genau, gemerkt habe, die Verbindung zu mir selbst fehlt diesmal. So.
Also du hast dich eher für andere so hingegeben, aber nicht hast dich selber nicht mehr gesehen. So.
Genau, genau. So mir die Zeit für mich genommen letztendlich.
Mhm. Ja. Was sind denn dann für dich gute Wege, sich wieder mit dir zu verbinden?
In die Natur zu gehen auf jeden Fall, also Naturverbundenheit zu spüren. Dann in Stille zu sein, stille Meditation, aber auch einfach nur rumsitzen und nichts machen, also wirklich nichts machen. Nicht lesen, nicht Musik hören, nicht, keine Ahnung, sondern wirklich einfach nur sitzen und auch in die Luft starren.
Rumträumen. Fällt dir das leicht? Fällt dir sowas leicht?
Ja, also wenn ich wirklich, wenn hier keiner ist und ich Ruhe habe, dann geht das ganz schnell. Ich habe das auch als Kind ganz oft gemacht und also automatisch wohl. Und da habe ich aber immer Ärger gekriegt von meinen Eltern, weil sie halt dachten, ich sitze da unnütz rum und mach nichts so und starr einfach nur in die Luft. Und also rückblickend weiß ich aber, dass das halt für mich, glaube ich, so kleine Auszeiten waren. Also ich bin halt in so einer Großfamilie groß geworden und aufgewachsen. Da ist immer Trubel gewesen. Also ich habe 6 Geschwister.
Wow.
Genau. Und deswegen war es halt immer laut und irgendwas war immer los. Und genau. Und ich habe mich halt, glaube ich, immer so ausgeklinkt als Kind schon, indem ich da einfach nur rumsaß und in die Luft gestarrt habe. So.
Aber ist schon krass, dass einem das dann, ist schon witzig, oder? Dann wird einem das ausgelegt als, jetzt tu mal was und sitz hier nicht so rum. Das finde ich schon interessant. Sind deine Eltern da sehr streng gewesen überhaupt so?
Ja, doch. Schon. Also kommt drauf an, in welcher Hinsicht, ne? Aber ich würde jetzt sagen, in den meisten Fällen schon, ja, waren sie streng. Also ich sollte immer irgendwie was machen und genau, nicht nur so doof rumsitzen, sozusagen.
Genau. Warst du dann eher die Jüngere von deinen Geschwistern oder eine der Älteren?
Nee, ich war genau in der Mitte, Sandwich-Kind.
Ja, krass.
Genau. Ja, genau.
Das, und Sind es mehr Mädels oder mehr Jungs?
Mehr Mädels. Wir sind 5 Mädels und 2 Jungs.
Genau. Und die Jungs sind an beiden Enden oder sind die in der Mitte?
Die sind auch in der Mitte irgendwie verteilt. Mhm. Aber es ist halt witzig, weil ich in der Mitte bin einfach, genau, ich habe halt einen älteren, einen jüngeren Bruder und dann aber auch 2 ältere, nee, 3 müssen. Jetzt muss ich selber rechnen.
Doch, 2 also, größere 2
ältere,
Schwestern.
Genau, 2 ältere Schwestern und 2 jüngere Schwestern. Mhm. Genau.
Sind die alle bei dir, also seht ihr euch viel oder sind die verteilt?
Nee, wir haben eigentlich gar nicht mehr so guten Kontakt. Also okay. Die meisten leben in Hamburg, aber genau, aber wir haben nicht so guten Kontakt mehr. Es hat sich so ein bisschen
zu viele auf einmal. Genau. Reicht
da waren dann alle froh. Da waren dann alle froh.
Also super, das klingt aber. Und so, wie ist sonst das Familie? Also er hat mit Geschwistern nicht so, aber mit den Eltern auch wenig Kontakt? Oder?
Ja, also meine Mama ist ja vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Und ja, mein Papa, der lebt halt so für sich. Also auch nicht so, also wir haben auch so sporadischen Kontakt. Aber er ist auch gern für sich allein. Mhm. Und genau, also so, wenn man ihn besuchen kommt, weil man denkt so, ah ja, und der Arme, dann schickt er einen nach einer halben Stunde auch schon wieder nach Hause, weil das ihm dann auch zu viel ist.
Zu viel wird, okay.
Wahnsinn, das ist so, kommt mir voll so vor, so voll die Prägung von der Masse. Und jetzt wollen alle ihre Ruhe haben. Hast du denn dann selber auch eine Familie oder bist du auch eher?
Ja, doch. Schon. Ich habe zwei Kinder, aber ich brauche halt einfach auch oft meine Ruhe.
Naja, manchmal ist es ja so, dass man nach so einer großen Familie entweder selber ganz viele Kinder kriegt, das ist eine Freundin von mir zum Beispiel, oder sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Das ist eine andere Freundin, die sagt, ich habe 4 Geschwister, ich will keine Kinder.
Also ja, genau, so. Meine Schwester zum Beispiel, die hat 4 Kinder.
Also, krass, okay, genau. Die macht's also, weiter.
Ja, genau, so ungefähr. Ja. Also ich habe auch 2, so, aber ich merke halt schon, das ist für mich schon zu laut dann auch zwischendurch.
Hat dich das dann sehr beschäftigt, wenn deine Eltern wollten, dass du immer was machst und was tust, auch in deinem weiteren Leben?
Ja, das hat mich schon geprägt. Also ich habe wirklich dann irgendwann, also als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, sozusagen der Ernst des Lebens anfing, da habe ich dann echt gehasselt. So. Also ich habe halt wirklich gemacht und getan und so um die klassische Karriereleiter hochzusteigen, habe ich versucht, das den Weg zu gehen, sage ich mal.
Was machst du beruflich oder was für einen Weg hast du eingeschlagen?
Na jetzt.
Ach so, jetzt was anderes.
Jetzt ganz anderes. Was anderes. Aber ich habe halt BWL studiert und dann bin ich Beraterin geworden und dann Produktmanagerin. Das habe ich halt eine Zeit lang gemacht, sehr erfolgreich und genau, habe aber letztes Jahr meinen Job gekündigt. Oder zum Anfang des Jahres, zum 1.1. habe ich meinen Job gekündigt.
Und was war da der Auslöser?
Naja, weil ich, glaube ich, einfach so die Jahre zuvor angefangen habe, so nochmal tiefer über mein Leben nachzudenken, ob es überhaupt das ist, was ich will und ob es mich erfüllt und das hat es nicht, auch wenn ich irgendwie erfolgreich war, aber ich habe halt immer ja so eine Art Leere gespürt, also irgendwas, also dass da noch was anderes sein muss, so und ich habe halt im Grunde gefühlt von nach außen hin alles erreicht, was auf jeden Fall meine Eltern sich für mich gewünscht hatten, so irgendwie Erfolg im Beruf.
Check, abgehakt.
Genau, so Haus.
Jetzt habe ich sie befriedigt.
Genau, Auto und so für meine Eltern, ja, alles richtig gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber für mich eigentlich überhaupt nicht. Und dann ist ja auch meine Mutter eben gestorben. Ich habe sie halt auch begleiten dürfen noch die letzten Monate. Und meine Mutter hat halt auch sehr viel gearbeitet oder gemacht und getan. Und und sie hat am Ende, so wie viele Sterbende das einfach wohl erzählen, so Geschichten erzählt und Dinge erzählt, von denen sie ja das bereut wohl, dass sie das nicht gemacht hat. So. Mhm. Und und dann war das für mich auf jeden Fall so ein Aufruf, okay, ich habe jetzt noch das halbe Leben vor mir und die Ideen und Träume, die ich schon immer hatte, die sollte ich jetzt vielleicht einfach mal umsetzen oder wenigstens irgendwie den Schritt gehen. Genau.
Cool. Und was war dann die erste Idee oder der erste Traum, den du dich dann getraut hast, umzusetzen?
Naja, erstmal zu kündigen, das war, glaube ich, erstmal so genau, weil das hatte ich eh im Kopf und dann habe ich auch gesagt, ich mache das jetzt und jetzt ist meine Mutter auch gestorben, das heißt, da kann sie nichts mehr sagen.
Das kann ich endlich machen, was ich will.
So gefühlt, ja. Ohne schlechtes Gewissen und nein, genau. Also so, sie ist mit einem guten Gefühl über mich.
Ja, aber ich finde es cool, dass du das sagst, weil das sind so Gedanken, die, glaube ich, viele haben. Also man sagt ja immer dann, es ist zwar dramatisch und traurig, wenn jemand so nahe stirbt. Also mein Vater ist dieses Jahr auch gestorben im Januar, aber gleichzeitig gibt's ja, verändert es ja auch was und eröffnet wieder neue Möglichkeiten. Mhm. Das klingt so krass, aber es ist wirklich so manchmal. Ja. Also
Doch, also für meinen Vater ist es auf jeden Fall zum Beispiel ja auch so, dass er dann halt auch sagt, okay, auch eine Last von ihm gefallen, so ungefähr. Und ja, das ist natürlich ist es traurig für uns alle, ja, aber irgendwie muss ja weitergehen. Und solange man auch was draus ziehen kann für sich, was Positives, ist doch gut auf jeden Fall, ja.
Und dann hast du gekündigt und wusstest erstmal gar nicht, was du genau machst oder hattest du schon einen Plan?
Doch, ich hatte schon einen Plan. Ich hatte schon einen Plan. Ich hatte mir so ein paar Jahre vorher schon überlegt oder hatte ich so eine Idee und ich habe sie aber immer verworfen, weil ich wusste, wenn ich das umsetze, das ist auf den ersten Blick gar nicht machbar alleine. Und ich wäre verrückt, wenn ich es tue. Und deswegen habe ich es immer weggeschoben. Und aber wie gesagt, während des Sterbebegleitens meiner Mutter kam mir das immer wieder hoch und es hat mich auch immer wieder erinnert und gesagt, und ich habe immer wieder gedacht, hättest du das jetzt schon umgesetzt vor x Jahren, dann hättest du das genau in dieser Situation anwenden können und überhaupt hättest dir geholfen und hätte. Genau, und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach, ob es jetzt erfolgreich wird oder nicht, ob ich es schaffe oder nicht, ist im Grunde egal mittlerweile. Hauptsache, ich habe es angefangen und schöne Zeit damit verbracht, so am Ende. Und klar gibt es auch Tiefpunkte, wo ich dann denke, ah, shit, warum hast du es gemacht? Mhm. Aber im Grunde stehe ich trotzdem jeden Tag auf und setze mich dran. Also es ist wie so ein Arschtritt meines Herzens.
Sehr gut.
Das dann sagt, nee, jetzt machst du trotzdem weiter.
Ja. Jetzt bin ich total gespannt, was ich auch, ist das? Was?
Ja, also ich baue gerade meine eigene Firma auf und ich möchte gerne eine digitale Tagebuchanwendung schaffen, bei der der Nutzer für jeden seiner Tagebucheinträge bestimmen darf, ob und wenn ja, an wen er diesen Eintrag nach seinem Tod veröffentlichen möchte.
Cool.
Weil sein Profil sich nach seinem Tod in ein digitales Denkmal verwandelt, wo halt die Hinterbliebenen ihm gedenken können und kondolieren können. Und so dass er dann im Grunde während seiner Lebzeiten durch dieses Tagebuch führen auch eine Art Lebensbuch aufbauen kann für seine Hinterbliebenen und ihnen damit im Grunde Nachrichten hinterlassen kann, wenn er das möchte.
Das ist ja cool. Das ist so, wie wenn man jetzt noch alte Kisten im Keller findet mit Tagebüchern, wo dann aber jeder sie finden kann. Und so kann man es ein bisschen,
genau.
Ich meine, gut, du kannst wahrscheinlich verhindern, dass jemand das dann einem anderen weiter vorliest oder so. Aber cool, das finde ich eine super Idee, das zu digitalisieren.
Ja.
Das ist ja klasse.
Ja, genau.
Auch diese Zuordnung, wem man dann was schreibt, ist ja auch sehr komplex, weil was man so an einem Tag erlebt, mag man vielleicht an dem einen Tag teilen und an dem nächsten Tag dann aber vielleicht gar nicht
mehr. Genau, also es ist halt, ich schreibe ja schon seit ich 12 bin Tagebuch und ich habe bestimmt so über 20 Bücher schon seitdem vollgeschrieben. Und ich habe mich irgendwann gefragt, was machst du eigentlich mit den Büchern? Und dann habe ich gedacht, so, na, einige Inhalte sind eigentlich schön, die würde ich jemandem vermachen, aber andere, die sollten verbrannt werden.
Ja.
So. Aber das jetzt so mühselig rauszusuchen und ne, die einzelnen Seiten und hier und da, das ist echt, wäre viel Aufwand bei diesen
und
Büchern.
Und wie wird es dann transkribiert oder wird dann der Eintrag kopiert oder wie funktioniert das?
Naja, also jetzt erstmal, wenn ich starte, würde ich natürlich das erstmal so bei Null starten lassen. Das heißt, jeder, der anfängt, der würde jetzt ein neues Tagebuch beginnen.
Digital kann, gleich, man tippt es gleich ein praktisch.
Genau, genau. Und aber eben mit modernen Funktionen wie Foto, Audio und sowas, Diktierfunktionen.
Aber ich hätte jetzt die Frage, weil ich tatsächlich auch ganz viele Tagebücher habe, wo sich tatsächlich auch diese Fragen stellen, wenn man schon bestehende Tagebücher hat, wie kann ich denn das zuordnen?
Genau, also das wäre, ich hätte das gleiche Problem. Mhm. Und das wäre aber zum Beispiel auch eben eine Funktion, die ich vorsehen würde. Also das ist halt das, das muss ich alles mit so Technikern, IT-Entwicklern abstimmen, ob sowas denn geht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das geht. Genau, aber es sind halt so einzelne Schritte, die ich jetzt so machen muss und die ich gehen muss, um das alles irgendwie Schritt für Schritt umzusetzen. Ich bin noch sehr am Anfang damit und genau, aber ich habe halt spannend. Da echt so eine große Vision entwickelt.
Super.
An sämtlichen Funktionen, aber auch an, wie man das halt auch anderweitig nutzen kann, weil mir das Thema zum einen Tagebuch führen sehr wichtig ist, weil ich halt schon für mich gemerkt habe, dass das Werkzeug, dass es wirklich ein Achtsamkeitswerkzeug ist für mich zum Reflektieren. Aber auch das Thema Tod ist mir sehr wichtig, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen und im Idealfall die Angst davor verlieren und auch vorsorgen für die Hinterbliebenen. Und weil ich gemerkt habe, wenn du die Angst davor verloren hast, dann kannst du dich im Grunde auch voll und ganz aufs Leben stürzen, so. Und genießt im Grunde jede Minute, so.
Hast du durch den Tod deiner Mutter da noch, ist dir da noch, also außer jetzt dieser Tagebuchidee, ist dir das auch so gegangen, dass du sagst, ich habe mich, bin näher an den Tod ran und dadurch habe ich weniger Respekt, Angst, wie auch immer davor?
Also die Angst vorm Tod habe ich vorher schon verloren. Also ich habe mich auch schon irgendwie seit Kindheitstagen mit dem Tod beschäftigt. Was aber daher wohl kommt, dass ich mich auch auf der anderen Seite mit dem Sinn des Lebens beschäftigt habe, mich immer danach gefragt habe, was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens und wenn wir überhaupt sterben und ne so, was soll das Ganze eigentlich? Genau, und irgendwann hatte ich dann scheinbar die Erkenntnis, dass der Tod ja gar nicht so schlimm ist und so weiter. Und was aber der Tod meiner Mutter mir nochmal so gezeigt hat, ist, dass es wichtig ist, vorzusorgen. Also wir haben halt in dem Sterbeprozess natürlich schon oft mit meiner Mutter gesprochen und hier und da, aber sie wollte kein Testament hinterlegen, weil sie immer noch dachte, sie schafft das und sie kann alles, was sie sich vorgenommen hat, noch regeln und solche Sachen. Und genau, und es war halt zum Beispiel sehr schwierig, dann erstens mit ihr da diesen einen Konsens zu finden im Grunde, weil sie halt immer noch geglaubt hat, sie wird das alles überleben und dann auch alles schaffen. Sie muss da nichts aufschreiben und hinterlassen. Und genau, und weil sie dann ja in dem Grunde nicht viel an Schriftstücken hinterlassen hat, war das für uns sehr aufwendig, als Kinder den ganzen Tod auch abzuwickeln und so weiter. Und auch finanziell, also man denkt gar nicht, was so eine Beerdigung kostet und solche Sachen. Ne? Also so und viele Kleinigkeiten. Und ja, und vor allen Dingen habe ich auch irgendwann nochmal, ist mir auch nochmal so klar geworden, dass das im Grunde, wir machen das jetzt alles so für sie und ich habe mich dann immer gefragt, ist das wirklich das, was sie wünscht, auch so wie die Beerdigung abläuft und so weiter. Und da habe ich dann mich auch erst recht, also habe ich mir erst recht gedacht, ich fände es, glaube ich, schöner, wenn man das vorher schon für sich bestimmen kann. Also ich hatte auch mal jemanden, der ist auch halt gestorben. Und da war ich zufällig auf der Beerdigung und habe gedacht, die Beerdigung, also so wie ich die Person kennengelernt habe und wahrgenommen habe, passt die Beerdigung gar nicht zu dieser Person. So, ich meine, klar kann auch sein, dass ich den Menschen anders kennengelernt habe als die anderen, aber trotzdem habe ich halt gedacht, das passt überhaupt nicht zu dieser Person, wie ich sie kennengelernt habe. Und genau, und das hat dann noch mich auch nochmal so bestärkt in meiner Idee, dass die Menschen, wenn sie sich damit auseinandersetzen würden, dass auch ein Vorteil ist, sich das alles selbst zu bestimmen, ne? Also vorzusorgen und selbst zu bestimmen, was möchte ich eigentlich für Blumen, was möchte ich für Musik, möchte ich überhaupt eine Trauerfeier oder möchte ich vielleicht einfach mal eine Party, weißt du, so, dass alle fröhlich sein sind und dass wir gelebt haben und dass sie mich kennengelernt haben und ich weiß nicht und sich schöne Geschichten erzählen über mich oder wie auch immer und genau, und das ist halt das sind so Gedanken, die mir immer so im Laufe der Jahre gekommen, die mir im Laufe der Jahre gekommen sind. Und ja, so hat sich das so alles um diese Anwendung rum her entwickelt dann.
Das finde ich interessant, weil mir gerade zwei Beerdigungen in Erinnerung kommen.
Eine ist, weiß ich auch noch.
wo Leute das tatsächlich bestimmt haben, beziehungsweise wo das sehr in ihrem Sinne gemacht wurde. Und ich habe das Gefühl, dass ich als eine, die in einem weiteren Dunstkreis als Bekannte mit dabei war, dass mir das selber geholfen hat. Mhm. Also, dass ich gemerkt habe, dass das im Sinne derjenigen Person war total wertvoll für alle, die hinterblieben waren, weil das einen so beseelt hat und tatsächlich auch nochmal in Verbindung gebracht hat und auch in der Erinnerung in Verbindung bringt für das weitere Leben. Also ich fand das sehr, hat mich sehr bestärkt, auch tatsächlich, ich habe es noch nicht gemacht, tatsächlich müsste ich es aber, für mein eigenes Leben oder für mein eigenes Lebensende zu überlegen, wie sollte so eine Beerdigung aussehen. Hast du dir da eventuell schon Gedanken gemacht, wie das bei dir aussehen soll?
Ja, also ich hätte gerne, also so eine Art Party, würde ich sagen. Mhm. Also es dürfen alle Menschen kommen, die mich irgendwie gekannt haben oder ja, sich das dringende Bedürfnis haben zu kommen, sag ich mal so. Und darf aber kleiderordnungsmäßig jeder sich so anziehen, wie er möchte. Also Hauptsache, er fühlt sich wohl. Und dann sollen sie sich im Grunde eigentlich nur kennenlernen und vielleicht auch, weil letztendlich werde ich ja wahrscheinlich die Verbindung sein, und vielleicht dann Geschichten über mich erzählen, fröhliche Geschichten und oder Geschichten, wo ich dabei war, die sie bewegt haben. Ja, einfach nur nettes Beisammensein. Und klar können sie auch trauern und weinen und so, aber letztendlich wäre es mir wichtig, dass jeder für sich sich einfach auch dran erfreut, dass er in meinem Leben war und mich begleitet hat in irgendeiner Weise oder ich die begleiten durfte. Mhm. Und ja, das wäre mir halt so für die Feier wichtig. Und dann Musik auf jeden Fall, aber keine... So,
was gibt's für Musik?
Ich glaube, es wäre sowas so zum Tanzen. So okay. Salsa, R&B, irgendwie so, was einen so zum Schwingen bringt.
Cool.
Genau, das wäre so. Wär mir lieb. Also deswegen wirklich so eine Party irgendwie mit Tanzen, mit Geschichten erzählen und lachen, weinen, aber auch alles erlaubt. Genau. Aber bitte nicht nur trauern.
Ja. Nur schwarz so. Und nur
genau,
und so.
Genau.
Das ist witzig, das passt wirklich gut, weil eine Beerdigung, die Karin erwähnt hat, ist die von meinem Vater. Und der hat es genauso, der hat es vorher kommuniziert. Also der war da ganz offen. Mhm. Und das war richtig mit Jazzband. Und er hat gesagt, bitte nicht in schwarz. Und da kamen 200 Leute. Und das war gerade noch vor Corona, also bevor der Lockdown kam. Die konnten davor. Also alle kommen. Es war genau, also es vibriert gerade in mir, weil ich denke, wie geil, ja, weil das deine Mutter hat es ja offensichtlich nicht so formuliert. Ja. Also nicht so klar. Und er war da sehr klar. Und dadurch, dass er jetzt nicht einen Autounfall hatte und plötzlich tot war und wir das nicht wussten, konnten wir uns, der hat eine Krankheit, also Krebs gehabt, konnten wir uns mit ihm darüber auseinandersetzen. Und er hat gesagt, so will ich, so nicht. Und dann und hier und da und so. Hab ich mir gedacht, wie cool. Also das war super. Ja, das ist total
Also meine
schön.
Mutter hat das schon formuliert. Das Problem war einfach nur, dass nicht alle meine Geschwister oder also am Ende tagtäglich dabei waren. Mhm. Und auch mein Vater, der war zwar da, aber er hat das im Grunde nicht gehört, wollte es nicht hören oder wie auch immer. Also sie hatte mir gegenüber, meiner Schwester gegenüber, die wir jeden Tag da waren, im Grunde schon klar formuliert, wie sie es haben möchte. Mhm. Aber die anderen haben uns im Grunde nicht so geglaubt, sage ich mal so.
Okay.
Und genau, und ich denke, mein Vater zum Beispiel, der hat dann das eben so organisiert, wie es für ihn gut war, damit er da wohl besser mit abschließen kann und ja, so in seinem Glauben, sag ich mal. Und ja, genau.
Wahnsinn.
Und so, deswegen hatte ich halt gedacht, so hätte ich das jetzt zum Beispiel auf Video aufgenommen, was sie gesagt hätte, so im Account oder so, dann hätte ich denen das zeigen können und dann, genau, hätte ich da mehr Durchsetzungskraft gehabt und so weiter. Und genau, so.
Ach, spannend, das passt voll zu deiner Idee. Das finde ich voll gut, finde ich voll schön. Das ist auch dieses, wenn man früher hat man Fotoalben gemacht und dann hat man mal hier was aufgenommen und das ist alles irgendwo oder mal was aufgeschrieben. Wenn du das so alles ein bisschen gebündelt hast, ist natürlich auch super.
Genau, und das ist halt, deswegen, ich habe mich so wirklich im Laufe der Jahre wirklich immer wieder bestärkt gefühlt mit dieser Idee, weil ich dann auch irgendwann gesehen habe, ich habe nicht nur Tagebücher, ich habe ja auch Babyalben von meinen Kindern und so weiter. Also, ne, so klar gebe ich die dann an meine Kinder weiter, aber eigentlich. Die hat man dann in jeder Ecke stehen oder im Regal irgendwo verteilt. Und es wäre halt, ich fände es schöner, hätte ich es gebündelt irgendwo und dann verteile ich es einfach so. Genau, in dem Fall digital. Und Ja.
Also ich bin auch schon mal ein Kunde.
Alles klar, danke. Das hilft mir, ja.
Sag Bescheid, wenn man da irgendwas mal anfangen kann. Ich weiß nicht, ja. Hast du schon Leute, die da was reinschreiben oder bist du noch gar nicht so weit?
Nee, ich habe jetzt eben die Webseite gebaut, wo man halt Informationen drüber lesen kann. Und genau, jetzt geht's eigentlich an die Finanzierung, weil damit fällt und steht ja alles. Und damit ich mir halt Entwickler leisten kann, die das dann auch bauen. So, ja. Genau, also jetzt geht's. Genau, ich habe jetzt sozusagen, also Corona war natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, hat das ein bisschen alles verzögert, genau, aber ich habe jetzt im Grunde erstmal angefangen, so für mich so das alles aufzuschreiben, was ich so im Kopf hatte an Vision und an, genau, Funktion und ja, und dann halt eben jetzt erstmal so langsam rauszugehen, mich damit zu zeigen auch und davon zu erzählen und ja, deswegen nächstes Jahr wird es dann losgehen.
Arbeitest du alleine dran? Also bist du eine Einzelperson oder auch eine Einzelkämpferin, sage ich jetzt mal? Oder arbeitest du da in einem Team?
Noch bin ich alleine damit. Also ich habe nichts dagegen, einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin zu bekommen. Also würde ich mir sogar wünschen, weil ich halt merke, ne, das ist sehr viel, was man da tun muss. Und genau, aber bis sich jemand findet, mache ich es halt alleine. Und aber natürlich also entwickeln oder sowas, das kann ich halt nicht. Ne? Ich habe halt keine Ahnung von Softwareentwicklung und so weiter. Mhm. Das würde ich halt alles vergeben. Genau, also im Grunde sämtliche andere Sachen, viele Sachen würde ich halt schon vergeben, aber dafür brauche ich einfach Geld. So, und genau, und das ist halt deswegen jetzt so die Finanzierung.
Macht dir das dann manchmal schlaflose Nächte?
Nee, schlaflose Nächte nicht. Das ist halt tagsüber, dass ich halt dann einfach manchmal denke, oh Mann, ich habe noch so einen Berg an Aufgaben zu erledigen und der wird ja im Grunde nicht weniger, es wird ja mit jedem Mal sogar eher mehr, je weiter ich komme, desto mehr wird es oder ja, je näher ich auch an der konkreten Umsetzung komme, desto mehr wird es und das ist dann eher so, dass ich am Tag halt denke, Mann, dein Tag hat nur 24 Stunden beziehungsweise minus Schlaf, minus Kinderbetreuung und andere Sachen zu tun, bleibt nicht viel übrig. Und da schafft man dann vielleicht 2, 3 Sachen oder so davon. Und so, genau, da bin ich dann manchmal nicht demotiviert, aber so schon so, puh, mal gucken, wann ich da überhaupt ankomme. So oder wann das denn überhaupt was wird. So. Und ja, das ist halt so, macht mich halt, ja, manchmal traurig, aber manchmal auch so ein bisschen nicht verzweifelt, aber ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt einfach dieses, manchmal, wo ich dann denke, okay, ach, ob das eigentlich alles was bringt. So, ne, so alleine diese Mini-Schritte zu gehen und im Grunde vielleicht nie anzukommen und vielleicht 60 Jahre dafür zu brauchen oder so, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Aber manchmal fühlt es sich halt einfach so an. Ne? So, und aber es gibt auch Tage, wo es dann viel besser ist. So, und ja.
Hast du dir irgendein Zeitlimit gesetzt, wo du sagst, dann sollte es mal losgehen, richtig? Oder?
Naja, eigentlich wollte ich ja schon so im Herbst eigentlich damit gestartet haben, aber genau, also ich habe, also was auf jeden Fall meine Deadline ist, dass ich, also ich möchte ja ein Crowdfunding auf jeden Fall anstoßen, die werde ich jetzt auf jeden Fall zu Beginn des Jahres die Kampagne zumindest erstellen, sodass ich dann hoffentlich spätestens im März, dass die dann läuft und ich dann sehen kann, ob die erfolgreich ist oder nicht und daran werde ich es ja festmachen, auf jeden Fall. Weil wenn ich da das Ziel nicht erreiche, die bestimmte Summe, die ich dann benötige, dann werde ich zumindest eine Pause einlegen. So, weil ich ja auch erstmal dann gucken muss, wie ich hier meinen Lebensunterhalt gestalte und hier und da. Genau. Also, ja, mal schauen. Also, das ist halt auf jeden Fall dann die Deadline erstmal, die erste.
Dann werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir das in die Shownotes packen, damit wenigstens wir damit ein bisschen dazu beitragen können, dass das Leute mitbekommen, was du machst.
Ja, gerne.
Dann musst du uns daran noch irgendwie so die Seite sagen oder deine Kontaktdaten, dass wir die mit reinschreiben. Dann können die sich bei dir melden. Genau.
Ja, cool. Gerne. Schicke ich euch.
Bist du ein Macher oder bist du eher jemand, der ganz lange überlegt, bis er irgendwas in die Wege bringt?
Ja, ich glaube, ich bin eher der Überleger oder der Planer, sagen wir so. Also ich bin der Planer und die Visionärin und Konzeptioniererin, so. Und dann habe ich in der Regel immer Menschen gehabt, die das für mich umsetzen.
Okay.
Also typische Produktmanagerin im Grunde, ja. Die so die Vision im Kopf hat, die das Große und Ganze im Kopf hat, auch was das Produkt anbetrifft. Und genau, das aufschreiben und sagt, wie es sein soll und wie es haben möchte.
Das heißt, auch jetzt bräuchtest du einen Macher, der es umsetzt, der oder
genau.
die.
Mhm. Ja, genau. Also ich mache ja, ne, also im, ja. ich mache ja im Sinne von, dass ich das alles aufschreibe und genau. Und auch abstimme und so weiter. Das ist ja auch ein Machen, aber das konkret dann umsetzen, das mache ich nicht und könnte ich auch nicht und würde ich auch nicht wollen. Ich glaube, das liegt da gar nicht so in meiner Kompetenz dann.
Wie erleben dich da deine Kinder?
Das ist ganz süß. Der Große ist 8. Der ist auch schon sehr reflektiert und ja, hat dann auch oft gefragt, was ich denn da mache und so. Und habe ich ihm das erklärt. Und dann hat er gesagt, tolle Idee, Mama. Aber du wirst noch sehr lange brauchen, bis du damit erfolgreich bist.
Oh Gott, süß.
Und dann habe ich, ihn gefragt, wieso? Wie kommst du denn darauf? Und dann sagt er, na ja, die erwachsenen Menschen, die sind ein bisschen doof, sagt er. Dann meinte ich, okay. Naja, bis sie das verstehen, dass sie das brauchen und sich mal hinsetzen müssten, um nachzudenken, da vergehen noch ein paar Jahre, hat er gesagt.
Ach, ist ja witzig.
Wie so ein weiser alter Mann.
Ja.
Ist echt süß.
Aber er glaubt an mich, ist ganz süß. Er meinte dann auch, wenn du dann erfolgreich bist und wir unsere Millionen verdienen, sagt er, dann kaufen wir uns ein riesengroßes Grundstück. Und dann kam er irgendwann mit einem Bild an und hat halt eben dieses Grundstück gemalt mit irgendwie einer Unterwasserrutsche und Bahnschienen, dass wir da mit einem kleinen Zug vom einen Ende zum anderen Ende fahren können und ein riesengroßes Haus, wo wir Menschen beherbergen können und sowas. Super. Ganz süß. Ja, ganz echt, ganz niedlich.
Und das hast du dir jetzt über den Schreibtisch gehängt, so als Fernziel, oder?
Ja, wirklich.
Ja, ich finde es gut, weil, ja.
Weil ja, das motiviert schon. Also ja. Es ist halt ganz süß, ne? Also er fragt dann halt auch immer so, ja, und dann sagt er, ah ja, okay, jetzt hast du auch einen Podcast. Ich kann dich jetzt auch auf YouTube sehen. Ich so, ja, genau. Kannst du theoretisch. Ja, okay. Bist du jetzt YouTuberin? Ich so, naja. Zwangsweise.
Nee, und dein anderes Kind, das ist das auch ein Sohn oder ist es?
Ja, ist auch ein Sohn, aber der ist 4, deswegen der versteht es noch nicht. Genau, er sieht halt nur, Mama arbeitet jetzt zu Hause. und das ist aber ganz süß.
Cool.
Was sind so Dinge, die dich auf die Palme bringen, die dich so richtig ausflippen lassen?
Puh, das deutsche System.
Inwiefern?
Was meinst du damit?
Was ist da so nervig?
Naja, also es ist halt, ich glaube, also die Umsetzung oder das Föderalismusprinzip, wie auch immer, so wie ich es erlebt habe. Also ich habe ja eben die Jahre davor, durfte ich da tiefen Einblick drin haben, wie Gesetze gemacht wurden und Dinge umgesetzt beziehungsweise nicht umgesetzt wurden. Und das hatte mich ein bisschen deprimiert und öfter auf die Palme gebracht. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, das trage ich auch nicht lange oder nicht mehr länger. Und da brauche ich ein bisschen Abstand von.
Wie warst du da involviert in einen Gesetzgebungsprozess? Oder?
Ja, ich habe halt für die Versicherungsbranche gearbeitet. Oder andersrum. Ich habe halt als Beraterin angefangen in einem Softwareberatungshaus, wo wir im Grunde Software für öffentliche Unternehmen und Behörden implementiert haben und verkauft haben natürlich, also vorher verkauft und dann implementiert. Und da habe ich so den ersten Eindruck schon bekommen, so wie überhaupt Dinge vergeben werden und wie nicht, so nach welchen Kriterien und so. Das fand ich schon mal manchmal ein bisschen seltsam und auch eben dann, wenn die Software implementiert wurde, wie da die Prozesse sind und solche Sachen. Das war noch seltsamer. Genau, und dann habe ich halt die Firma gewechselt und bin also in ein Unternehmen gekommen, wo ich eben für die Versicherungsbranche gearbeitet habe, im Grunde als Lobbyistin in politischen Gremien gesessen habe und so weiter.
Oh, okay. Mhm.
Genau, und das, das war sehr seltsam oder sehr deprimierend als Bürger, also für mich als Bürgerin zu sehen, als Lobbyistin natürlich nicht, aber für mich als Bürgerin zu sehen.
Weil du als Lobbyistin durchgekommen bist mit deinem
Zum Beispiel, ja. Genau, zum Beispiel, ja.
Ah, das finde ich jetzt spannend, weil da bist du praktisch als zwei Personen dann unterwegs. Also du als selber mit deiner eigenen persönlichen Ansicht, aber du hast ja auch ein Interesse, dass du in der Situation zu vertreten hast für deine Firma.
Genau.
Und hattest du dann da Interessenskonflikte so in dir selber?
Ja, also doch, auf jeden Fall. Also deswegen sage ich ja, zu Hause war ich dann doch öfter mal deprimiert.
Okay.
Als ich von solchen Terminen kam, weil ich halt wirklich für mich immer den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, man so als Bürgerin das zu sehen und überhaupt, so wenn die Bürger das wüssten und überhaupt, so, das ist echt deprimierend. Und ich habe mich auch teilweise so ein bisschen auch als Verbrecherin gefühlt. So.
Okay.
Und ja.
Also Verbrecherin in dem Sinne, dass du über deine moralischen Grundsätze gesprungen bist? Oder?
Nee,
nee.
Weil ich ja im Grunde die Interessen des Lobbyisten vertreten habe. So, und also es war halt nicht moralisch, sondern einfach, ja, so wie es halt eben da so funktioniert und abläuft. Genau. So.
Hättest du dir dann gewünscht, das wäre schwieriger gewesen? Also, dass sozusagen da eben moralische Grenzen oder andere Grenzen von der anderen Seite, also von der politischen Seite kommen und dass die sagen, nee, sowas machen wir nicht, weil wir sind, keine Ahnung, anständige Politiker und ihr Geldköfferchen stecken sie jetzt mal schön wieder ein.
Nee, also, ja, was heißt Grenzen? Es ist ja gar nicht, es geht jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt so viel plaffe.
Nein, wir wollen dich jetzt auch gar nicht so ganz
gut. Genau, deswegen, aber ich glaube, es ist halt einfach, finde ich, in meiner Wahrnehmung, so wie die Prozesse ablaufen. Ne? Also ich meine, die Politiker haben ja schon Berater und solche Sachen, aber ich war ja auch Beraterin, deswegen weiß ich ja auch, wie man berät und weiß ja auch, wie man Statistiken erstellt und solche Sachen. Und genau, also letztendlich da wirklich auch im Interesse des Bürgers zu handeln, das hätte ich mir gewünscht. So. Und das kam halt in vielen der Prozesse und Abstimmungen überhaupt nicht rüber. So, und das fängt halt bei kleinen Sachen schon an. Ja. So, ne? Und das ist halt das, was ich halt für mich wirklich auch als Interessenskonflikt und sehr schlimm auch empfunden habe letztendlich, weil ich es, und ich finde jetzt ja auch jetzt in der Corona-Zeit werde ich halt immer wieder daran erinnert, so, ne, wie die Prozesse da ablaufen. Und also ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wie die Abstimmungen da abgelaufen sind und so weiter, dass es halt solche Maßnahmen oder Gelder so und so auf bestimmte Menschen oder Branchen oder sonst wie verteilt werden. Ja. So, also.
Meinst du, da ist bei solchen Sachen viel, also dieser Konflikt zwischen Egoismus und gleichzeitig doch irgendwie fürs Volk was machen? Also so, ist es, kommt da der Egoismus in die Quere manchmal? So?
Ich glaube schon. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Egoismus, Macht, Gier oder wie auch immer. Ich habe über 10 Jahren mal den Christoph Schlingensief kennenlernen dürfen.
Ah, wow.
Und
der ist ja schon gestorben, oder?
Ja, genau, der ist schon gestorben.
Ja, stimmt.
Und der hatte, das war halt auf so einer Veranstaltung, wo er halt ein Projekt von sich vorgestellt hat. Da ging es, glaube ich, auch um Nazis, also verdeckte Nazis in seinem Projekt. Also da hat er irgendwie ein Stück drehen wollen, über Nazis und hat dann echte Nazis dazu aufgerufen, sich zu bewerben als Schauspieler.
Okay.
Und das hat er dann nebenbei auch noch gefilmt und dort Interviews mit denen geführt und so weiter. Genau, und da halt diese ganze Machart und eben was aus diesen Interviews und so geworden ist, das hat er dann halt bei der Veranstaltung vorgestellt und dann konnte man ganz nett mit ihm auch drüber sprechen und diskutieren und dann hat er halt eben auch so aus dem Nähkästchen geplaudert so und meinte halt auch so, oh krass, man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß diese Szene ist und wo die überall halt eben verdeckt arbeitet. Also das möchte man nicht wissen. Und er hatte dann er hatte ja auch eine Zeit lang mal eine Partei gegründet und versucht, sich da in der Politik mitzumischen, weil er sich dann ja auch gedacht hatte, okay, ich kann ja nicht immer nur schimpfen und meckern, sondern muss auch mal was machen. Und da hatte er dann eben zum Beispiel erzählt, dass er irgendwann an den Punkt gekommen ist, dass er dringend aus der Politik aussteigen musste, weil er gemerkt hat, dass diese Macht oder diese Kräfte, die da an einem zehren, dass man dann doch egoistisch und machtgierig wird und so weiter, dass die auch bei ihm gewirkt haben. Mhm. Und dann hat er sich aber zum Glück eben daran erinnert, dass er ja eigentlich mit guten Absichten da rangegangen ist und rangehen wollte. Und aber die Kräfte halt so stark waren, dass er dann halt eben freiwillig gesagt hat, ich steig da aus. Und diese Worte, die hängen mir halt ganz oft im Kopf oder sind mir im Kopf geblieben während meiner ganzen Arbeitszeit dort in diesen Firmen und in diesen Gremien, weil ich halt auch dachte so, okay, egal, wahrscheinlich viele steigen mit sehr guten Absichten in die Politik ein.
Das glaube ich sogar als
und
die meisten.
Die meisten, halt, glaube ich, oder?
Also. Kann ich mir auch vorstellen. Also deswegen ist es gar nicht, dass ich wirklich darüber schimpfen möchte in dem Sinne, sondern weil ich mir das sehr schon auch Verständnis entwickeln kann, so, ne? Weil ich mir sehr gut diese Kräfte vorstellen kann, die da an einem zehren.
Aber deswegen halt, hast du vorher auch gesagt System, ne? Deswegen weil dieses System scheinbar, System ist immer in Anführungszeichen, was zu machen scheint, dass die Leute auch gute Absichten dann irgendwie nach hinten rücken mit der Zeit.
Genau.
Naja, vielleicht ist auch so, also jeder ist verführbar vielleicht mit Macht und Geld. Genau. Also ich glaube ganz viele und das ist vielleicht so ein menschliches Ding, ich weiß es nicht. Dass man sich immer wieder, wenn ich so Interviews mir anhöre oder das selber auch merke, wenn jemand sehr erfolgreich wird, dass man immer wieder gucken muss, dass man nicht abhebt und diese Hybris kriegt, oh, ich bin jetzt so geil. Ich glaube, die Gefahr ist da.
Das ist ja nicht nur in der Politik so. Ich denke mal auch bei den Stars und sobald man eben erfolgreich wird, braucht man im Grunde dann auch Menschen, die einen immer noch erden und halt diese.
Ja, weil dann auch immer Leute kommen, die Interessen haben, weil man dann an einer Position zu sein scheint, wo man was bewirken kann oder jemandem anderen irgendwie einen Vorteil verschaffen, dass dann jemand meint, der nutzt diese Verbindung letztendlich aus.
Ja, genau. Allein schon ja auch das Unterscheiden zu können, das ist ja auch nicht einfach, ne? Meint er das jetzt wirklich irgendwie ehrlich oder ne, will er doch nur was von mir und so. Also es fängt ja schon klein an.
Und vielleicht merken die manchmal, also wer auch immer das ist, manchmal selber nicht mehr, ob sie es jetzt aus einer Berechnung rausmachen oder aus was anderem, weil sie es so gewohnt sind, dass sie es halt schon so lange so machen. Also das stellt mir die Trennung wirklich schwierig vor manchmal. Ja,
genau.
Also vielleicht doch gute Absichten noch haben, aber eigentlich irgendwie dreht sich das dann so komisch in eine Richtung. Ja.
Man ist ja auch darauf angewiesen, dass an Leute beraten, so wie du gesagt hast. Du hast ja auch einen Zweck da gehabt. Also es ist ja nicht nur, dass du dein eigenes Interesse vertreten hast, sondern du warst ja auch eingeladen zu einem Interesse der jeweiligen Politik, die ja darauf angewiesen ist, dass Fachleute den richtigen Input geben. Ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Und deswegen sage ich halt wirklich bewusst System, weil es wirklich, da sind so viele Stellschrauben im Grunde, an die man ansetzen könnte und jeder Beteiligte dann auch seinen Senf und seinen Einfluss letztendlich auch dazu gibt. Und also eigentlich ist es im Grunde wirklich, dass theoretisch jeder an sich selber arbeiten müsste, sage ich mal, um da auch standhaft zu sein und niemanden wirklich aus Eigeninteresse zu beeinflussen, sondern dann immer, dass alle Beteiligten sich im Interesse des Bürgers letztendlich einsetzen.
Warst du mal in Gefahr, auch in so eine Richtung? Also hast du das auch gespürt, diesen Kitzel von boah, ich habe jetzt hier irgendwie Mächte, die andere nicht haben und die Tendenz gemerkt, boah, ich bin in Gefahr, das jetzt auch da auch mit reingezogen zu werden? Oder gab es das nicht?
Ja, also was heißt Gefahr? Also es ist als Lobbyistin, sag ich mal so, also ich konnte es ganz gut trennen. Okay. Ich habe natürlich schon immer gewusst, ja, okay, also was heißt, irgendwann ist mir ja klar geworden, dass ich Lobbyistin bin, so ungefähr. Und deswegen, wenn da halt dann Sachen gekommen sind, dann habe ich es auch gemacht, einfach im Auftrag meiner Firma. Und habe aber auch für mich bewusst klar gesagt, okay, das ist die Rolle, die ich jetzt hier habe und spiele. Und in der ich nun mal bin. So. Ja. Und aber trotzdem hatte ich natürlich irgendwann, wurde dieser Interessenskonflikt für mich stärker. Und das ist halt auch dann eben der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich diese Rolle nicht mehr spielen. Mhm. Und von dem Zeitpunkt an, sag ich mal, ist der, habe ich mich nicht jetzt wie ein Verbrecher oder so, also habe ich mich schon manchmal wie ein Verbrecher gefühlt, aber trotzdem konnte ich es klar abtrennen und dann sagen, okay, deswegen entscheide ich mich jetzt aber auch dafür, dass ich das sehr bald nicht mehr machen möchte. So, weil ich einfach diese Rolle auch nicht mehr annehmen möchte.
Ist ja dann sehr konsequent tatsächlich. Mhm. Also zu merken, hey, da geht in mir was auf, was ich nicht mehr, was ich einfach nicht mehr zusammenbringe, und zu sagen, okay, aber vor dem Hintergrund kann ich das persönlich einfach auch nicht mehr. Und dann tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt.
Ja, genau. Also wow. Das war halt.
Bist du oft so konsequent in Entscheidungen?
Also jetzt nicht nur an der. Eigentlich schon. Das ist aber auch der Grund, warum ich vorher, also warum ich dann in dem Sinne nicht die Macherin bin, sondern schon vorher reflektiere und schaue und so und im besten Fall einen Plan habe.
Also du denkst erst nach, bevor du was tust.
Ja, so meistens schon, ja. Also zumindest solche weitreichenden Entscheidungen, ja, genau.
Was machst du denn, wenn das jetzt nicht klappt mit deinem Projekt? Also ich meine, die Option, oder denkst du gar nicht so?
Naja, also ich sag mir immer, ins alte Leben kann ich ja immer wieder zurück. Also werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwann einen Job suchen, genau. So. Und sicherlich weiß ich, es wird dann nicht mehr so ein Job sein, weil das ist wäre wahrscheinlich auf jeden Fall nicht erträglich für mich. Und aber ich würde mir dann halt einfach einen Job suchen. So.
Also deswegen, das macht dir jetzt ja auch nicht so Angst. Du hast den Wunsch und die Vision, das zu tun, aber wenn nicht, dann machst du halt was anderes. Also du wirst da nicht in ein Loch fallen, ein tiefes.
Ja, nee, das werde ich nicht. Also ich habe, das sind ja auch so Sachen, die ich mir dann vorher schon überlegt habe und die ich wirklich für mich vorher so bearbeitet habe. Also weil mir schon klar wurde, ich werde solche Tage haben, wo ich solche Angst haben werde. So habe ich auch. Aber genau, das habe ich mir vorher einfach klar gemacht und für mich dann Strategien überlegt, okay, wenn solche Tage kommen, was machst du denn dann? So, ne? Um dich da rauszuholen, um weiterzumachen oder eben, ja, einfach diese Angst dann auch durchstehen zu können.
Und was machst du denn dann?
Im Grunde verbinde ich da mich mit mir selbst. Also es ist wirklich so, dass ich dann Ruhe und Zeit brauche für mich und vielleicht auch wirklich nichts mache, und dann kommt es eh in mir hoch. Also deswegen sage ich halt so, dieser Ruf oder der Arschtritt aus meinem Herzen, so, du machst es jetzt trotzdem weiter, so, das, du hast keine andere Wahl, so ungefähr. Und wenn alles schief läuft, suchst du den Job, so, und du weißt ja, wofür du es machst, und und dann mach einfach nichts, gönn dir diese Pause. Und dann sieht's am nächsten Tag schon wieder besser aus.
Aber da schließt sich der Kreis zum Anfang eigentlich mit
Ich finde es aber auch gut zu hören, dass jemand, der erfolgreich an einer Idee arbeitet, eben auch drunter rein so Tage hat, wo es einfach tatsächlich, wo man verzweifelt und wo man sagt, oh Gott, ich schmeiß hin, weil ich glaube, am Schluss ist tatsächlich dieses, ich mache weiter, so wie du gesagt hast, ich verbinde mich mit mir selber und gewinne wieder die Vision, das Entscheidende.
Ja, genau. Also für mich ist es halt sehr wichtig, diese Verbindung zu mir zu haben, weil diese Idee wirklich aus meinem Herzen entspringt oder entsprungen ist. Also die kam einfach plötzlich, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie immer jeden Tag ein bisschen dran gefeilt, sondern die kam einfach. Und es war wirklich nur so eine Idee, und wo mir meine Stimme gesagt hat, das machst du. So, dann habe ich es ja, wie gesagt, immer weggetan. Und irgendwann dann, wo ich mich dann getraut habe, diese Entscheidung auch zu treffen, okay, ich mach das jetzt, so, nerv mich nicht, innere Stimme, ich mach das jetzt, so ungefähr. So. Und erst dann habe ich angefangen, daran zu feilen. Also, ne, so wirklich mich hinzusetzen und drüber nachzudenken, okay, wie kann das denn dann aussehen? So. Und genau, und diese Vision und dieses Gefühl auch zu haben, das habe ich dann nicht an den Tagen, wenn ich mich eben so schlecht fühle. Klar. Und wenn ich da aber wieder diese Verbindung zu bekomme und deswegen brauche ich diese Ruhe dann und diese Stille, dann ist auch alles wieder gut, weil dann ist es, ja, okay, stimmt, so, deswegen machst du das und deswegen machst du jetzt auch weiter. Deswegen hörst du jetzt auch auf zu jammern oder zu klagen oder überhaupt, ne? Oder geh einfach schlafen und morgen ist ein neuer Tag, so. Und genau, also das ist, deswegen, da gibt's keine Diskussion dann auch mehr.
Ja. Wie sieht denn ein guter Tag für dich aus? Also wenn du einen guten Tag hast, wie startet der? Was findet da statt? Wie gehst du dann abends ins Bett?
Ja, also meine Tage starten in der Regel um 5.
Oh, wow, okay.
Ja, ja, aber ich habe ja Kinder, deswegen muss ich das ja irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und genau, und da mache ich so meine kleine Morgenroutine, dass ich mich erstmal auf mich besinne so ein bisschen und aber eigentlich auch schaue, wonach ist mir. Ich habe zwar so einen Tagesplan und eine Aufgabenliste, die ich so abarbeite, also schreibe ich mir halt jeden Tag. Aber morgens schaue ich halt einfach nochmal wirklich, wonach ist mir eigentlich so? Fühle ich mich in der Lage, das alles abzuarbeiten und überhaupt? Und genau, da schreibe ich meistens dann auch Tagebuch oder schreibe was in mein Tagebuch rein, wie ich mich fühle oder um das halt einfach zu reflektieren, auch kurz. Im Sommer habe ich immer noch Sport gemacht, aber im Winter ist das halt ein bisschen schwieriger. Genau, und dann setze ich mich an meine Aufgabenliste und habe dann sozusagen arbeite in meiner ersten Arbeitseinheit. Also ich teile mir das immer ein, so in 1,5-2 Stunden Blöcke. Weil dann sind meine Kinder eh schon, also dann wachen die langsam auf und mein Mann macht sie fertig. Genau, und dann ist es in der Regel laut, dann kann ich nicht so gut konzentriert arbeiten, also verbringe ich so ein bisschen Zeit mit denen auch und mache dann eigentlich eine Pause so. Und wenn die dann eben in Kita und Schule sind, dann gibt's die nächste Arbeitseinheit. Also so arbeite ich das dann ab. Genau, und wenn es wirklich gut läuft, habe ich alles geschafft, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr, beziehungsweise früher, und dann habe ich einfach Freizeit.
Juhu!
So, und genau, so dass ich dann irgendwie am Nachmittag meine Kinder abholen kann, mit dem so Qualitätszeit verbringen kann oder hier im Haushalt was mache und genau. So, und abends dann eigentlich nur noch für mich den Tag reflektieren, dass ich dann weiß, was ich am nächsten Tag zu tun habe und mich auf meine Erfolge besinnen kann und mich drüber erfreuen kann, was ich alles geschafft habe.
Und welche Rolle spielt da dein Mann?
Na, der sichert das zurzeit jetzt ja alles ab, dass ich das machen kann, was ich mache. Also in jeglicher Hinsicht, ne? Also nicht nur finanziell, sondern auch, dass er natürlich hier im Haushalt und mit den Kindern unterstützt und das halt auch neben seinem Job natürlich. Mhm. Genau, dass ich da die Freiheit auch habe, mich da ranzusetzen.
Und, hat er an der Idee sofort Gefallen gefunden oder war er da etwas misstrauisch?
Nee, die Idee an sich findet er ganz gut, aber er hat natürlich auch gesagt, das ist ein hammergroßes Projekt, weil er ist halt auch ITler von Haus aus und weiß dann auch so, ja, da wird einiges auf dich zukommen, so. Und genau, meinte Herbert aber auch, ja klar, wenn du es machen willst, weil die Idee auf jeden Fall gut ist, dann kriegen wir es schon irgendwie hin.
Cool. So. Hast einen guten Mann erwischt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Genau.
Ah, sehr cool. Nee.
Aber ich habe ihn ja auch schon eine lange Zeit damit auch belabert, sag ich mal, weil mich die Idee auch nie losgelassen hat. Ja. So, ne? Und genau. Und deswegen war das am Ende da auch schon so, jetzt mach doch einfach.
Genau, so, oh Gott, dann gibt's ja endlich Ruhe.
Ja, genau. So ungefähr, ja.
Ja, super. Ja, wir sind schon fast am Ende, gell?
Ja,
schon fast eine Stunde schon wieder rum.
Wow.
Wir haben immer die Möglichkeit, dass unsere Gäste uns eine Frage noch stellen können zum Schluss oder so. Wenn du spontan eine hast, dann frag uns.
Ja, also mich interessiert ja an Menschen immer so, was deren Warum ist. So, warum sie das machen, was sie tun und wofür sie morgens aufstehen. Das würde mich so interessieren.
Also warum wir Dinge tun.
So, genau.
Was uns antreibt. Podcast,
genau, was euch antreibt. So.
Gute Magst Frage. Du? Gute ja, Frage, gute die, Frage, die man sich immer wieder selber stellen kann und immer wieder auch neu sagen.
So, ich bin nochmal weg. Nee. Ja, also ich kann schon was dazu sagen. Also ich ich merke schon, was mich antreibt, ist definitiv Familie. Also das, da habe ich schon so einen Antreiber, dass es denen gut gehen soll. Ich habe auch so eine Tendenz manchmal, so wie du, mich dann selber ein bisschen zu vergessen. Deswegen hat mich das auch sehr angesprochen. Ich dachte, ja, da muss ich mich immer wieder zurück norden und auch mir meine Freiräume greifen. Aber das ist so ein Antrieb, den ich habe. Also ich möchte, dass es meinen lieben Familie und Freunde, die mir nahestehen, gut geht. Oder auch Menschen. Ich glaube, das ist auch der Grund ein bisschen für den Podcast. Mich interessieren Menschen und ich möchte auch da, dass es den Interviewgästen gut geht und dass die nicht denken, oh Gott, was sind das für eine Tussi, die mich hier in die Pfanne haut oder so, sondern das ist so echtes Interesse. Das ist so ein Motiv, was mir jetzt als erstes einfällt.
Ich habe vor kurzem auch mal drüber nachgedacht und ich komme immer wieder auf sowas, was bei mir Neugierde ist. Weil ich bin wahnsinnig neugierig auf ganz viele verschiedene Dinge. Das ist zum einen ein Segen, weil mich fast alles interessiert, was es auf dieser Welt gibt, aber natürlich auch ein Fluch, weil man hat, wie gesagt, auch nur 24 Stunden am Tag und kann natürlich auch nicht alles machen. Aber diese Neugierde erstreckt sich auch auf Menschen. Also das habe ich auch immer mehr kennengelernt und immer mehr gemerkt, was eigentlich auch wichtig ist oder was sich durch fast alles durchzieht, was ich bislang gemacht habe, als so ein Kern, der nicht nur rein zufällig so ist, sondern scheinbar auch eine Notwendigkeit dessen, so wie ich arbeiten mag oder leben mag, auch einfach mit anderen Menschen. So schwierig das auch manchmal ist, sei es mit einem selber oder mit anderen Leuten, aber das ist einfach das, was diese Energie, die daraus entsteht, dass man was nicht nur alleine macht, sondern das mit jemandem alleine nur spiegeln kann. Das reicht mir manchmal schon, wenn ich meine Idee jemandem anderen erzähle, dann denke ich mir so, jetzt gar nicht mehr. Ganz viele Fragen, die ich noch vorher hatte, kann ich jetzt einfach abhaken, weil das hat sich jetzt erledigt. Dankeschön, dass wir gesprochen haben. Und der andere sagt so, wir haben noch gar nicht gesprochen.
Du hast doch nur gesprochen. Ja, das kenne ich auch.
Ja, das kenne ich auch.
Und deswegen glaube ich, das sind so die zwei Sachen, die mich antreiben. Und ich habe festgestellt, jetzt wo Kinder auch teilweise wieder zu Hause sind und nicht so früh aufstehen müssen, dass tatsächlich dieses, wenn sie früh aufstehen müssen, auch so ein Antrieb ist. Also ich bin ja nicht so ein wahnsinnig gerne, ich stehe nicht so wahnsinnig gerne früh auf.
Oh, ich hasse und es.
Ich kann das auch tatsächlich nur für die Kinder wirklich. Dann stehe ich halt einfach auf. Ich denke dann auch nicht drüber nach, sondern dann gehe ich halt und weg.
Ja. Also ich habe mich dran gewöhnt an dieses Frühaufstehen und genieße es mittlerweile halt einfach auch, ne, diese Ruhe und diese Stille morgens für mich zu haben. Mhm. Ja. Genau.
Ich hätte das gern alles ein bisschen nach hinten versetzt im normalen Alltag. So gern 2 Stunden Ruhe, aber so zwischen 7 und 9.
Zwischen 7 und 9.
Und ab 9 dann die Kinder oder so, aber nicht. Nein. Ich muss, also 5 wäre für mich der absolute Horror. Ja. 6:30 muss ich meistens und das ist mir auch schon zu früh. Oh, ja. Ganz schlimm.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, da stimmt was mit mir nicht wahrscheinlich.
Naja, jeder hat seinen anderen Rhythmus. Ja, ich glaube auch.
Auch so sind. Und wenn ich könnte, würde ich es ja wahrscheinlich auch machen. Also das ist ja, aber das ist halt auch dieses, ne, wenn dich irgendwann doch dein Herz ruft, so, ja, und dann tust du es halt. So,
ja.
Und, genau. Das ist halt so, also es stimmt, was viele dann so sagen, ne? Wenn du dann auf einmal an deinem Herzensprojekt arbeitest, dann machst du das auch. Denn vorher hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, aber ja, genau.
Ja, das ist eine faszinierende Erkenntnis. Das habe ich auch immer wieder gehört, eben, dass Leute, die zum ersten Mal dieses Erlebnis haben, jetzt mache ich wirklich was, weswegen ich gerne aufstehe. Und das ist ja im Umkehrschluss ganz schön deprimierend und traurig, dass so viele Leute was arbeiten oder arbeiten müssen, in Anführungszeichen auch wieder müssen, was sie gar nicht antreibt oder was sie auch nicht gerne aufstehen lässt.
Das kann nicht gut sein auf Dauer, oder?
Genau.
Ich weiß es nicht.
Also für mich war es, ich habe es ja dann doch noch ein paar Jahre, dann seit ich diese Erkenntnis hatte, durchgezogen und ich habe wirklich drunter gelitten. Also genau, also so da war für mich dann auch wirklich so, ich will mal gucken, wie lange ich es noch aushalte, aber es wird nicht mehr lange sein und genau, und da war halt wirklich auch nur der Plan, der mir da rausgeholfen hat, dass ich, woran ich auch immer festgehalten habe, okay, du hast dir den Plan hier geschmiedet, dann und dann hörst du dort auf. Es hat einen Grund, warum du erst so spät sozusagen aufhörst. Und genau, und deswegen ziehst du das jetzt durch. Aber ein Ende ist in Sicht, so ungefähr.
Ja, und es hat sich gelohnt.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Ja, dann vielen Dank, Chi, dass du bei uns warst. Das war ein tolles Gespräch. Wir nehmen, also ich nehme schon wieder ganz viel davon mit.
Ich auch.
Alle, die gerne zugehört haben, dürfen gerne auch in unsere anderen Podcasts reinhören und uns teilen, bewerten, sehr gerne mit ganz vielen Sternen und anderen Leuten davon erzählen. Wir freuen uns drüber und freuen uns auch über neue Gäste. Und heute stolper ich mal nicht drüber, die uns im Gespräch vielleicht wieder begegnen. Wir freuen uns auf Gäste so wie Chi heute. Vielen Dank dafür.
Danke, dass ich da sein durfte.